gibt auch andere schöne Geschichten. Deshalb heute mal ein Abschnitt aus einem meiner Lieblingsmärchen von Hans Christian Andersen, die Schneekönigin. Es ist die Einleitung und ich habe das auch ein bisschen abgekürzt, damit es nicht ganz so lange dauert. Es war ein böser Kobold. Es war einer der allerärgsten. Es war der Teufel. Eines Tages war er recht bei Laune, denn er hatte einen Spiegel gemacht, welcher die Eigenschaft besaß, dass alles Gute und Schöne, was sich darin spiegelte, fast zu nichts zusammenschwand. Aber das, was nichts taugte und sich schlecht ausnahm, hervortrat und noch ärger wurde. Die herrlichsten Landschaften sahen wie gekochter Spinat darin aus. Und die besten Menschen wurden widerlich und standen auf dem Kopfe ohne Rumpf. Die Gesichter wurden so verdreht, dass sie nicht zu erkennen waren. Und hatte man einen Sonnenfleck, so konnte man überzeugt sein, dass er sich über Nase und Mund verbreitete. Das sei äußerst belustigend, sagte der Teufel. Fuhr nun ein guter, frommer Gedanke durch einen Menschen, dann zeigte sich ein Grinsen im Spiegel, so dass der Teufel über seine künstliche Erfindung lachen musste. Alle, welche die Koboldschule besuchten, denn er hielt Koboldschule, erzählten überall, dass ein Wunder geschehen sei. Nun könne man erst sehen, meinten sie, wie die Welt und die Menschen wirklich aussehen. Sie liefen mit dem Spiegel umher und zuletzt gab es kein Land oder keinen Menschen mehr, welcher nicht verdreht darin erschienen wäre. Nun wollten sie auch zum Himmel auffliegen, um sich über die Engel und den lieben Gott lustig zu machen. Je höher sie mit dem Spiegel flogen, umso mehr grinste er. Sie konnten ihn kaum festhalten. Sie flogen höher und höher, Gott und den Engeln näher. Da erzitterte der Spiegel so fürchterlich in seinem Grinsen, dass er ihren Händen entfiel und zur Erde stürzte, wo er in 100 Millionen, Billionen und noch mehr Stücke zersprang. Und nun gerade verursachte er weit größeres Unglück als zuvor. Denn einige Stücke waren kaum so groß wie ein Sandkorn. Und diese flogen ringsumher in der weiten Welt, und wo jemand sie in das Auge bekam, da blieben sie sitzen. Und da sahen die Menschen alles verkehrt oder hatten nur Augen für das Verkehrte bei einer Sache. Denn jede kleine Spiegelscherbe hatte dieselben Kräfte behalten, welche der ganze Spiegel besaß. Einige Menschen bekamen sogar eine Spiegelscherbe in das Herz. Und dann war es ganz greulich. Das Herz wurde einem Klumpen Eis gleich. Der Böse lachte, dass ihm der Bauch wackelte. Aber draußen flogen noch kleine Glasscherben in der Luft umher. Soweit also der Ausschnitt aus der Schneekönigin. Also bevor jetzt einige weglaufen, weil sie sagen, die Birgit hat uns da einen Märchenonkel geschickt statt einem Prediger, will ich euch beruhigen. Ich komme nachher noch auf die Bibel zu sprechen. Aber ich denke, manchmal enthalten auch Märchen einen wahren Kern. Manchmal drücken sie durch eine Geschichte eine Tatsache besser aus, als dass man das durch einen theoretischen Vortrag könnte. Der wahre Kern bei dieser Geschichte ist, dass der Teufel versucht, die Dinge zu verzerren. Er will uns dazu bringen, dass wir die Dinge anders sehen, als sie tatsächlich sind. Und das betrifft ganz verschiedene Bereiche unseres Lebens. Wir sehen uns selbst verkehrt, unsere Mitmenschen, und wir bekommen ein verzerrtes Bild von Gott. Und ich möchte heute besonders auf diesen letzten Aspekt eingehen. Ich will versuchen zu zeigen, wie der Teufel unsere Vorstellung von Gott verzerrt. Durch sein Täuschungsmanöver lässt er Gott ein bisschen anders erscheinen, wie er tatsächlich ist. Und das wirkt sich natürlich auch auf unser Leben und unser Verhalten aus. Die Vorstellung von Gott zu verzerren, das war die Taktik des Teufels von Anfang an. Schauen wir uns mal, was in den ersten Seiten der Bibel besteht. Da wird nämlich beschrieben, wie sehr Gott die Menschen liebt. Bevor er uns Menschen erschaffen hat, hat er eine wunderbare Welt für sie vorbereitet. Ein gewaltiges Universum, einen wunderschönen Sternenhimmel. Und er hat für die Menschen einen Garten vorbereitet, in dem die Menschen dann leben sollten. Ein Garten mit einer Vielfalt an Pflanzen und Tieren, wie wir sie heute wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Die ersten Menschen durften in einer Welt leben, in der es keine Krankheiten gab, keinen Tod, keine Katastrophen. Und sie durften in einer Gemeinschaft mit Gott leben, die viel intensiver war wie unsere Gemeinschaft mit ihm heute. Das heißt, Gott ging in dem Garten spazieren und er redete mit den Menschen, so wie wir miteinander reden können. Und das war es auch, was Gott wollte. Eine innige Beziehung zu uns Menschen, eine Beziehung, die auf Vertrauen und Liebe basierte. Aber wisst ihr, Vertrauen und Liebe, das kann man nicht erzwingen, sondern das ist immer etwas Freiwilliges. Stellen wir uns einen jungen Mann vor, der eine hübsche Frau liebt, und kommen wir nochmal zu einem Märchen zurück, nehmen wir an, dieser Mann hätte einen Zaubertrank, mit dem er die Frau dazu bringen kann, ihn zu lieben. Würde er ihr diesen Zaubertrank geben? Also ich würde es nicht tun, weil wenn diese Frau durch diesen Trank gar nicht anders kann, als ihn zu lieben, ist das keine wirkliche Liebe. Sie hat ja gar keine Möglichkeit, sich zu entscheiden. Zu wirklicher Liebe und zu wirklichem Vertrauen gehört immer auch die Möglichkeit, Nein zu sagen, diese Liebe abzulehnen. Der junge Mann kann der Frau Geschenke machen, er kann nett zu ihr sein, er kann ihr zeigen, wie viel sie ihm wert ist. Aber wenn er wirklich ihr Herz gewinnen will, dann muss er auch die Möglichkeit lassen, Nein zu ihm zu sagen und seine Liebe abzulehnen. Und so ist es auch zwischen Gott und uns. Deshalb hat Gott uns nicht als Roboter geschaffen, die automatisch so programmiert sind, dass wir ihm automatisch vertrauen und ihn automatisch lieben. Natürlich hätte uns Gott als Automaten erschaffen können, sodass wir gar nicht anders könnten, als gut zu sein. Dann wäre die Welt irgendwie perfekt, aber es wäre keine wirkliche Liebe. Zu einer wirklichen Liebe gehört immer auch Freiheit und die Freiheit, sich zu entscheiden für oder gegen den anderen. Ich weiß natürlich nicht genau, was Gott dachte, aber ich kann mir vorstellen, dass das ungefähr seine Gedanken waren. Ich will dem Menschen eine Möglichkeit geben, sein Vertrauen und seine Liebe zu zeigen. Ich will ihm eine Möglichkeit geben, eine Entscheidung zu treffen, seine Liebe zu zeigen, indem er auf mich hört und das tut, was ich ihm sage, oder auch meine Liebe in Frage zu stellen und das Gegenteil von dem zu tun, was ich ihm sage. Und deshalb setze ich diesen Baum in den Garten eben, den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. An diesem Baum hat der Mensch die Möglichkeit, eine Entscheidung zu fällen und sein Vertrauen, seine Liebe zu zeigen oder auch zu zeigen, dass er mir nicht wirklich vertraut. Und noch einmal, nur dort, wo diese Freiheit besteht, kann auch wirkliche Liebe und eine wirkliche Gemeinschaft entstehen. Und nun kommt der Teufel in der Gestalt der Schlange. Und was tut er? Er verdreht die Tatsachen. Satan schafft es, dass die Menschen ein verzerrtes Bild von Gott bekommen. Schauen wir mal an, was er sagt. Er sagt zu den Menschen, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Was müssen die Menschen nach dieser Ansprache von Gott halten? Was sollen sie über Gott denken? Ich denke, ein Gedanke ist, Gott will euch das Beste vorenthalten. Zugegeben, er hat euch viele Dinge gegeben, die euer Leben bereichern und die ihr genießen könnt, aber da ist nun mal eine Sache, die gönnt er euch nicht. Und wahrscheinlich ist diese Sache die allerbeste von allen. Wenn ihr Gottes Gebot übertretet, dann habt ihr viel mehr vom Leben. Nicht nur, dass ihr diese köstliche Frucht genießen könnt, die sicher viel besser ist als alle anderen Früchte, sondern ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Ich interpretiere jetzt mal die Worte der Schlange. Ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Wisst ihr überhaupt, was böse ist? Ihr kennt das Böse ja überhaupt nicht. Gott hat euch schon nie etwas über das Böse erzählt. Er hat euch immer nur das Gute gezeigt. Gott hat euch da etwas vorenthalten. Wie eingeengt lebt ihr eigentlich? Erweitert mal euren Horizont. Ihr könnt Dinge erleben, von denen ihr bisher keine Ahnung hattet. Esst von der Frucht und ihr werdet das Böse kennenlernen. Hört doch nicht auf diesen Miesepeter-Gott, der euch diese Erkenntnis verweigern will. Gott will euch das Beste vorenthalten. Das ist das eine, was dahinter steckt. Der andere Gedanke ist, Gott schränkt eure Freiheit ein. Er will, dass ihr von ihm abhängig seid. Ihr sollt das tun, was er von euch will, anstatt selbst über euer Leben entscheiden können. Aber wenn ihr von der Frucht esst, dann werdet ihr selbst sein wie Gott. Ihr werdet euch dann nicht mehr bevormunden lassen müssen, sondern ihr werdet autonom sein. Ihr entscheidet dann selbst, was ihr aus eurem Leben macht. Satan oder der Teufel verzerrt das Bild von Gott. Aus einem liebenden, großzügigen Gott, der alles für seine Menschen tut, zeigt er stattdessen einen Gott mit einer hässlichen Fratze. Ein Gott, der uns das Beste vorenthalten will, der unsere Freiheit einschränkt und uns mit seinen Vorschriften in die Abhängigkeit führt. Und ich denke, das ist dem Satan nicht nur bei den ersten Menschen gelungen, sondern das tut er immer wieder. Oft übertreten wir Gottes Gebote doch einfach deshalb, weil diese Gedanken in unseren Kopf kommen. Gott will uns das Beste vorenthalten, er will unsere Freiheit einschränken, er will uns in die Abhängigkeit führen. Und dann kommt in unseren Gedanken auch die Schlussfolgerung. Wirklich frei bin ich erst dann, wenn ich mich von Gott löse. Ich kann das Leben erst dann wirklich genießen, wenn ich mich nicht an seine Gebote halte. Ein moderner, aufgeklärter Mensch bin ich erst dann, wenn ich mein Leben selbst in die Hand nehme. Ja, wenn wir Gott nicht mehr als jemanden sehen, der uns absolut liebt und der das Allerbeste für uns will, wenn wir Gott nicht mehr so sehen, dann ist es doch ganz klar, dass wir uns gegen ihn auflehnen. Dann ist es logisch, dass wir uns nichts mehr von ihm sagen lassen wollen. Nur einem Gott, dem ich völlig vertrauen kann, nur einem solchen Gott werde ich mich auch völlig ausliefern. Und deshalb setzt Satan alles daran, unser Bild von Gott zu verzerren, sodass wir nicht mehr einen liebenden Vater sehen, sondern einen tyrannischen Herrscher. Dieser magische Spiegel des Teufels hat noch andere Aspekte. Ich entdecke zum Beispiel an mir selbst immer wieder den Gedanken, dass Gott alles Mögliche an mir auszusetzen hat. Und dieser Gedanke kommt mir gerade beim Bibellesen. Wisst ihr, der Satan kennt auch die Bibel sehr gut. Er ist ein besserer Bibelkenner als wir alle. Und er schafft es auch manchmal, sie gegen uns anzuwenden, indem er einzelne Bibelverse aus dem Zusammenhang reißt. Wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich, wie ich eigentlich sein sollte. Ich sehe, dass ich Gott lieben sollte mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Ich sehe, dass ich meinen Nächsten lieben sollte wie mich selbst. Wohl kürzlich haben wir eine Karte bekommen, da steht drauf, liebe nicht deinen Nächsten, liebe deinen Jetzigen. Ich soll also auch keine anderen Frauen begehren. Ich soll nicht neidisch sein, meinen Feinden immer wieder vergeben, keinen Groll aufkommen lassen, mich für andere einsetzen mit ganzer Energie. Ja, wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich, wie ich sein sollte und ich sehe auch, wie weit ich davon entfernt bin. Und manchmal sehe ich dann Gott vor mir, wie er mir lauter Vorwürfe macht. Wie er sagt, Jürgen, wo hast du schon wieder deine Gedanken? Du weißt doch, dass dich andere Frauen nicht angehen. Da hast du wieder vorschnell über jemanden geurteilt, ohne ihn wirklich zu kennen. Da bist du wieder ausgerastet, anstatt geduldig zu sein. Und da, in dieser Situation, hast du dich in deine Kuschelecke zurückgezogen, anstatt tatkräftig zuzupacken. Du jammerst über deine kleinen Probleme, wo du dankbar sein solltest. Du bist nur halbherzig bei mir. Was bist du nur für ein erbärmlicher Christ? Und wenn ich Gott so sehe, wie er mich anklagt und mir meine Fehler vorwirft, dann fühle ich mich schuldig, Ich fühle mich wie ein elender Versager. Ich denke, wie hält's Gott nur mit mir aus? Wird es überhaupt noch lange mit mir aushalten? Und ich raffe mich auf und versuche es besser zu machen. Das Vertragte an der ganzen Sache ist, dass ich damit gar nicht so falsch liege. Tatsächlich sind in mir Gedanken, Wünsche und Gefühle, die Gott nicht gefallen. Und tatsächlich tue ich immer wieder Dinge, die ich hätte anders machen sollen. Und doch, glaube ich, habe ich ein verzerrtes Bild von Gott, wenn ich ihn als Ankläger sehe. Wenn ich ihn ständig mit einem zornigen, unzufriedenen Gesichtsausdruck sehe, dann denke ich, liegt es daran, dass ich ihn durch den Spiegel des Teufels sehe. Das ist mir vor einiger Zeit in einem Gottesdienst klar geworden. Und seither versuche ich mir bewusst zu machen, wenn Gott mich sieht, dann sieht er zuerst einmal sein geliebtes Kind. Und ich stelle mir vor, wie er zu mir sagt, am Morgen, Jürgen, schön, dass du da bist. Ich freue mich darauf, diesen Tag mit dir gemeinsam zu verbringen. Ich finde es so toll, dass du zu mir gehörst. Und wenn ich ihm dann sage, ja, aber das sind noch so viele Dinge in mir, die dir nicht gefallen, dann sagt er, das weiß ich doch. Ich kenne dich doch viel besser, als du dich selber kennst. Für all diese Dinge habe ich doch Jesus auf die Erde geschickt. Er ist für deine Schuld gestorben. Alles das, was dich von mir trennt, ist beseitigt. Du gehörst zu mir. Und ich freue mich darüber. Und alles das, was noch in dir ist, was nicht in Ordnung ist, daran arbeiten wir zusammen. Vertrau dich mir an. Ich werde dich umformen. Wenn ich Gott so sehe, dann habe ich eine ganz andere Grundlage, den Tag zu beginnen. Wenn ich Gottes liebevollen Blick sehe, dann habe ich viel mehr die Chance, mich zu verändern, als wenn ich ihn ständig so sehe, als würde er mich verurteilen. Wenn ich das Neue Testament lese, dann sehe ich, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Und ich sehe vor allem, wie er mit Sündern umgegangen ist. Und eine Berufsgruppe, die von vornherein als Sünder zählt, das waren die Zöllner und die Steuereintreiber. Und das waren ja auch durchtriebene Burschen. Die Steuereintreiber arbeiteten mit den Römern zusammen, also mit den Feinden des Volkes Israel. Sie kassierten bei ihren eigenen Leuten die Steuern für die Feinde. Und dabei kassierten sie oft noch mehr, als sie eigentlich mussten und bereicherten sich selber. Diese Steuereinnehmer waren hintertrieben, sie waren verschlagen, skrupellos und deshalb ging ihnen auch jeder aus dem Weg. Das waren Sünder schlechthin. Aber Jesus aß und trank mit ihnen. Er kam zu ihnen ins Haus und hatte Tischgemeinschaft mit ihnen. Und damals war Tischgemeinschaft eine viel engere Gemeinschaft noch als bei uns heute. Das heißt, man ließ sich wirklich auf den anderen ein. Mit dem Zöllner Matthäus feierte er ein Fest. Zu dem Zöllner Zachäus sagte er, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Das ist eigentlich eine Frechheit, sowas. Wenn ich mich bei jemanden einladen würde, wäre das ziemlich unverschämt. Aber ich glaube, bei Zachäus war das etwas anderes, weil jeder ging ihm aus dem Weg. Keiner wollte was mit ihm zu tun haben. Und nun kommt Jesus und sagt, mit dir will ich zusammen sein. Ich will bei dir essen und trinken. Wusste Jesus denn nicht, was Zachäus für ein Kerl war? Hatte er keine Ahnung von den Zöllnern? Doch natürlich hatte er die. Aber die Art von Jesus war es nicht, zu den Leuten hinzugehen und ihnen zu sagen, was sie falsch machen, sondern seine Art war es, ihnen Gottes Liebe zu zeigen. Er zeigt ihnen, dass er offen war für sie, dass er sich auf sie einließ. Er zeigt ihnen, dass Gott sie annimmt. Und durch dieses Angenommensein hatten die Menschen die Chance, sich zu verändern. Im Laufe des Gesprächs mit Jesus sagt Zachäus, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Wir wissen nicht, wie Zachäus zu diesem Satz kommt. Das Gespräch zwischen Jesus und Zachäus ist uns nicht überliefert. Wir wissen nicht, worüber sie gesprochen haben. Aber ich kann mir denken, dass die Botschaft von Jesus die gleiche war, wie sonst auch im Neuen Testament. Seine Grundbotschaft war, tut Buße, und das heißt so viel wie kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wenn ich das mal mit eigenen Worten ausdrücke, heißt das so viel wie, kehrt um, denn Gott will sein Königreich errichten. Ein Königreich des Friedens und der Freude. Ein Königreich, in dem ihr Gemeinschaft mit ihm habt. Und er möchte dich dabei haben. Die Gemeinschaft mit Gott ist viel mehr wert als das erbärmliche Leben, das du bisher geführt hast. Und es ist wunderbar, wenn du dich darauf einlässt, wenn du Ja zu Gott sagst und mit dazugehörst zu diesem Königreich. Ich glaube, diese Botschaft ist es, die Menschen bewogen hat, ihr bisheriges Leben zurückzulassen und sich ganz Gott anzuvertrauen. Einige Christen, die ich kenne, haben die Botschaft, kehr um oder du landest in der Hölle und dort wirst du ewige Qualen erleiden. Ist theologisch natürlich auch nicht falsch. Und doch denke ich, sie verzerrt das Bild von Gott. Ich denke, es ist ein Unterschied, ob man jemand sagt, kehr um, sonst kriegst du eins drauf, oder ob man jemand sagt, kehr um, weil Gott etwas Besseres für dich vorhat, als das, was dein Leben bisher ausgemacht hat. Sicher kann man sich auch aus Angst vor der Hölle bekehren, und es gibt immer wieder auch Leute, die das tun. Aber es ist für mich doch fraglich, ob man durch Drohung einen Menschen dazu bringen kann, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Mir persönlich haben Drohungen noch nie geholfen, mich wirklich für Gott zu öffnen. Wenn ich Gott als jemand sehe, vor dem ich Angst habe, dann mag mich das dazu bringen, ihm zu dienen, weil ich ja nicht bestraft werden will. Aber wenn ich ihn als jemand sehe, der mich absolut liebt, der sich nach der Gemeinschaft mit mir sehnt, dann hilft mir das, mich ihm zu öffnen, mich ihm anzuvertrauen. Und dann hilft mir das auch, mich zu ändern. Und der Spiegel des Teufels hat ganz verschiedene Aspekte. Auf einen will ich noch eingehen. Es gibt eine Sache, die uns immer wieder dazu bringt, Gott verzerrt zu sehen. Und zwar ist das dann, wenn Schwierigkeiten in unserem Leben auftauchen. Viele von uns wachsen mit der Vorstellung auf, wenn ich an Gott glaube und mich treu zu ihm halte, dann geht es mir gut im Leben. Und wenn ich mich gegen ihn wende oder seine Gebote übertrete, dann kriege ich irgendwo eins drauf. Dann geht es mir irgendwie schlecht. Und es gibt auch tatsächlich Bibeltexte, die das zu bestätigen scheinen. Gerade in den Psalmen und Sprüche gibt es einzelne Verse, die in diese Richtung gehen, wenn man sie aus dem Zusammenhang reißt. Aber mit dieser Forschung, denke ich, haben wir auch wieder ein verzerrtes Bild von Gott. Denn in der Bibel ist auch von Menschen die Rede, die sehr treu sind, die sehr eng mit Gott leben und durch große Schwierigkeiten hindurchgehen. Warum auch gläubige Menschen schwere Zeiten erleben, ist ein sehr umfangreiches Thema und eigentlich könnte man mehrere Predigten darüber halten. Ich möchte heute nur auf einen Aspekt eingehen. Manchmal ist Gott streng zu uns, weil er uns liebt. Das klingt jetzt für manche vielleicht unlogisch, weil wir eine verdrehte Vorstellung von Liebe haben. Wir denken, wenn man jemand liebt, dann ist man immer nett und freundlich zu ihm. Man behandelt ihn immer zuvorkommend und sanft. Man hält alles Unbequeme und Unangenehme von ihm fern. Aber so wird uns Gott in der Bibel nicht gezeigt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in der Bibel nirgends steht, dass Gott ein lieber Gott ist? Kindern erzählt man oft vom lieben Gott. Steht nicht in der Bibel. In der Bibel steht, Gott ist ein Gott der Liebe. Das ist was anderes. Gott ist nicht lieb in dem Sinn, dass er uns immer mit Samthandschuhen anfasst, sondern manchmal ist Gott grob zu uns, gerade weil er uns liebt. Im Hebräerbrief heißt es, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Das ist starker Tobak. Denn viele von uns heute haben Schwierigkeiten mit dem Gedanken, dass ein Vater seinen Sohn züchtigt. Heute haben viele Eltern Angst davor, ihr Kind zu grob anzufassen. Und deshalb setzen sie ihm keine Grenzen. Ich erlebe es manchmal, wenn ich einkaufe gehe mit meiner Frau zusammen, dass da ein Kind bei den Süßigkeiten steht, will was haben und fängt an zu quengeln und zu schreien, zu toben, mit den Füßen zu stampfen. Also ich denke manchmal, jetzt eins hinter die Ohren wäre hier gar nicht schlecht. Aber viele Eltern kaufen dem Kind dann das, was sie wollen. Vielleicht, weil sie einfach ihre Ruhe haben wollen oder vielleicht, weil sie der Seele ihres Kindes nicht schaden wollen. Es gibt Eltern, die ihrem Kind jede Unannehmlichkeit ersparen und jeden Wunsch erfüllen. Aber so ist Gott nicht, sondern gerade weil er uns liebt, züchtigt er uns. Vielleicht haben wir etwas Probleme mit dem Wort züchtigen, weil wir uns so alte Bilder vorstellen, ja, wie ein Vater seinen Sohn so richtig durchdrescht. Aber das ist nicht gemeint, sondern züchtigen ist so viel wie erziehen. Gott erzieht uns. Und das kann manchmal unangenehm und hart sein. Ich kann mich noch erinnern, als unser Sohn Nathanael in die Sekundarstufe kam. Da war am Anfang des Schuljahres ein Elternabend. Wurden alle Eltern eingeladen, um einige Informationen zu erhalten. Und die Klassenlehrerin erzählte dann von einem Schüler, der hat immer wieder sein Pausenbrot vergessen. Pausenbrot vergessen, das heißt in Belgien, dass Ganztagsschule ist, man hat eigentlich bis abends, bis 3-4 Uhr nichts zu essen. Das geschah immer wieder. Und die Mutter hat sich dann immer wieder aufgemacht, hat das Brot genommen und ihrem Sohn in die Schule nachgetragen. Und da sagte die Lehrerin eines Tages zu der Mutter, lassen Sie das einfach mal bleiben. Bringen Sie Ihrem Sohn das Brot nicht in die Schule und sehen Sie, was daraus wird. Die Mutter hat sich dran gehalten. Ich denke, es war sehr schwer für sie, sich vorzustellen, dass ihr Kind jetzt hungern muss bis zum Abend. Und für das Kind war es sicher auch schwer, da zu sitzen, zu sehen, meine Mutter kommt nicht. Sie bringt mir das Brot nicht nach. War ein schwerer Tag für beide. Aber die Lehrerin sagte, dieses Kind hat sein Pausenbrot nie wieder vergessen. Es hat etwas daraus gelernt. Gott will, dass wir lernen. Und dabei geht es nicht um so Kleinigkeiten wie das Pausenbrot vergessen, sondern Gott hat uns zu seinen Kindern gemacht. Wir müssen uns das mal vorstellen. Wir sind Gottes Kinder. Wir sind Prinzen und Prinzessinnen. Kinder des höchsten Königs, den es gibt. Und Gott möchte es, dass wir lernen, wie Prinzen und Prinzessinnen zu leben. Das geht nicht von selbst, denn dazu ist Erziehung nötig. Und diese Erziehung kann manchmal hart sein. Es kann vorkommen, dass Gott uns mit Menschen zusammentut, vielleicht am Arbeitsplatz, mit denen es sehr schwer auszuhalten ist, die uns das Leben richtig schwer machen. Gott möchte, dass wir es lernen, diese Menschen anzunehmen, so wie sie sind, sie zu lieben, so wie Gott sie liebt. Es kann vorkommen, dass Gott uns in Situationen hineinbringt, wo es sehr schwer ist für uns, wo wir auf Hilfe warten, dass sich etwas ändert und es ändert sich lange nichts. Gott möchte, dass wir es lernen, auszuhalten in schwierigen Situationen, dass wir Ausdauer lernen, auch dann, wenn es unangenehm ist. Manchmal kommen wir sogar in Situationen, wo wir Angst haben, wo uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird, wo wir den Eindruck haben, wir verlieren alles, was wir haben. Gott möchte, dass wir es lernen, ihm absolut zu vertrauen. Nicht auf andere Menschen zu vertrauen, auf unser Geld, auf unser Können, sondern auf ihn zu vertrauen. Und diese Dinge zu lernen, schaffen wir nur in Situationen, wo es auch mal unbequem für uns wird. Und solche Situationen nutzt der Teufel natürlich gerne aus, indem er uns Gott durch den Zerrspiegel zeigt. Er sagt uns, Gott ist grausam, er ist hartherzig, er ist mitleidlos. Und was das Allerschlimmste ist, er zeigt uns, Gott hat sich von dir abgewandt. Der lässt dich diese schweren Dinge erleben, weil er nichts mehr mit dir zu tun haben will. Aber die Bibel zeigt uns, dass das Gegenteil der Fall ist. Wären wir Gott gleichgültig, dann würde er uns laufen lassen. Dann wären wir wie so Straßenkinder, die niemand haben, der sich um sie kümmert. Wir hätten ein lustiges, einfaches Leben. Aber gerade weil Gott uns liebt, steckt er uns in Situationen, wo wir reifen können, wo wir wachsen können, stark werden können und immer mehr zu Prinzen und Prinzessinnen werden, auch von unserer Haltung und unserem Verhalten her. Im Hebräerbrief heißt es weiter, jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Frieden und Gerechtigkeit, das ist das Ziel, das Gott mit uns hat. Nicht Gemütlichkeit und ein angenehmes Leben. Kommen wir noch einmal zu dem Märchen von der Schneekönigin zurück. Ja, wir haben gesehen, der Teufel in dem Märchen hat einen magischen Spiegel, mit dem er die Wirklichkeit verzerrt. Diesen Spiegel gibt es so natürlich nicht, darum ist es ein Märchen. Aber der Teufel benutzt andere Dinge, um unser Bild von Gott zu verzerren. Er benutzt Menschen, Vorträge, Medien, Artikel in Büchern und Zeitschriften. Wir haben einige Beispiele gesehen, wie er uns ein verzerrtes Gottesbild vermittelt. Er sagt, Gott will dir das Beste vorenthalten. Gott gönnt dir die schönen Dinge im Leben nicht. Damit will er uns dazu bringen, dass wir Gottes Gebote übertreten und unser Leben selbst in die Hand nehmen. Er zeigt uns Gott als jemand, der uns ständig Vorwürfe macht, der uns immer wieder auf unsere Fehler hinweist und zeigt, wie unzufrieden er mit uns ist. Das soll uns dahin bringen, dass wir nicht mehr freimütig zu Gott kommen, dass wir immer ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir Gott begegnen und dass wir uns krampfhaft selber bemühen, uns besser zu werden und damit wieder scheitern. Wir haben gesehen, dass der Teufel uns Gott als jemand zeigen will, der sich von uns abwendet, wenn wir nicht so sind, wie wir sein sollen oder wenn wir in schwierigen Situationen sind. Das soll uns dazu bringen, dass wir unser Vertrauen zu Gott völlig verlieren und verzweifeln. Lass uns deshalb darauf achten, dass wir uns durch den Zerspiegel des Teufels nicht täuschen lassen. Und lass uns vor allem darauf achten, dass diese kleinen Splitter, von denen im Märchen die Rede ist, dass diese Splitter nicht in unser Herz gelangen und es hart machen lassen, hart werden lassen. Und wenn wir in Situationen sind, wo wir Gott so sehen, als sei er gegen uns, als würde er uns Vorwürfe machen, als würde uns Dinge nicht gönnen, dann lasst uns an dem festhalten, was die Bibel über Gott sagt. Und wenn wir in Situationen kommen, wo wir Gott absolut nicht mehr verstehen, wo wir denken, er hat sich von uns abgewandt, dann lasst uns daran festhalten, dass Gottes Liebe unendlich ist. Im Römerbrief heißt es, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.